Jetzt aber dort die Bhagavad Gita zu absorbieren und zu integrieren. Gut, das als kleiner Vorgeschmack für die heutige Vorlesung. Heute Abend möchte ich euch nämlich gerne in einen besonderen Bereich der Bhagavad Gita einladen, mitzukommen. Aber wir werden das mal alles nacheinander tun, indem wir zunächst einmal in Sanskrit intonieren und gemeinsam chanten. Ihr seht dort auf der Tafel, ich hatte es eben schon gezeigt, die Sanskrit-Sachen. Bitte jeder, auch diejenigen von euch, die sonst schüchtern sind und nicht so gerne mitchanten, bitte überwindet euch, gebt euch einen Ruck und chantet das Sanskrit mit. Das ist sehr, sehr gut, denn dieses Sanskrit hat eben eine sehr intensive Kraft. Das ist der Bhagavad Gita, der Gesang Gottes. So.
Ständig denke daran.
Übersetzung. Wer über mich als die höchste Persönlichkeit Gottes meditiert, indem er seinen Geist ständig darin übt, sich an mich zu erinnern und von diesem Pfad nicht abweicht, o Partha, dem ist es sicher, mich zu erreichen. Erläuterung. In diesem Vers betont Sri Krishna, wie wichtig es ist, sich an ihn zu erinnern. Die Erinnerung an Sri Krishna wird durch den Vorgang des Chantens des Hare Krishna Maha Mantra wiederbelebt. Durch solches Chanten und Hören der Klangschwingung des höchsten Herrn werden Ohr, Zunge und Geist beschäftigt. Diese mystische Meditation ist sehr einfach auszuüben und sie hilft einem, den höchsten Herrn zu erreichen. Purusham bedeutet Genießer. Obwohl die Lebewesen zur marginalen Energie des höchsten Herrn gehören, sind sie in dieser Welt materiell verunreinigt. Sie halten sich selbst für Genießer, doch in Wirklichkeit sind sie nicht der höchste Genießer. Denn wie im vorliegenden Vers eindeutig gesagt wird, ist die höchste Persönlichkeit Gottes in ihren verschiedenen Manifestationen und vollständigen Erweiterungen als Narayana, Vasudev und so weiter der höchste Genießer. Der Gottgeweihte kann ständig an das Ziel der Verehrung, den höchsten Herrn, in jedem beliebigen seiner Aspekte, Narayana, Krishna, Rama und so weiter, denken, indem er Hare Krishna chantet. Durch diesen Vorgang wird der Gottgeweihte geläutert. Und dank seines ständigen Chantens wird er am Ende des Lebens zum Königreich Gottes erhoben werden. So wie man bei der Ausübung von Yoga über die Überseele im Innern meditiert, richtet man beim Chanten von Hare Krishna seinen Geist immer auf den höchsten Herrn. Der Geist ist launisch und deshalb ist es notwendig, ihn dazu zu bringen, an Krishna zu denken. Ein oft angeführtes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das der Raupe. Denn ebenso wie die Raupe einfach dadurch, dass sie ständig daran denkt, ein Schmetterling zu werden, noch im selben Leben in einen Schmetterling verwandelt wird, so können auch wir, wenn wir ständig an Krishna denken, mit Sicherheit am Ende unseres Lebens die gleichen körperlichen Eigenschaften erlangen wie Krishna selber. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Shri Vasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Abhyasa Yoga Yuktena Chetasa Nanya Gamina Paramang Purushang Divyang Yati Partanu Chintayan. Übersetzung.
Wer über mich als die höchste Persönlichkeit Gottes meditiert, indem er seinen Geist ständig darin übt, sich an mich zu erinnern, und von diesem Pfad nicht abweicht, o Partha, dem ist es sicher, mich zu erreichen. Im dritten Kapitel der Bhagavad Gita konfrontiert Arjuna Krishna mit einem Problem, das er hat. Wie ihr gleich merken werdet, ist das eines der essentiellen Probleme für jemanden, der sich bemüht, den Pfad des spirituellen Lebens zu gehen. Arjuna sagt zu Krishna: Krishna, es scheint mir, dass ich gezwungen werde, auch wider meinen eigenen Willen, also obwohl ich sie überhaupt nicht will, wie unter Zwang scheine ich immer wieder zu handeln. Durch was werde ich gezwungen? Und Krishna antwortet dem Arjuna, dass er gezwungen wird von seinem ewigen Feind. Und es ist interessant, Krishna spricht ja auf einem Schlachtfeld, kurz zu Ausbruch einer gewaltigen Schlacht. Es ist interessant festzustellen, wie Krishna den Feind nicht außen festmacht, sondern innen. Du wirst gezwungen zu handeln entgegen deines eigenen Selbstinteresses durch deine materiellen Wünsche nach Sinnbefriedigung. Oder materielle Wünsche schlechthin. So, das ist es, was es gilt, durch den Yoga-Vorgang zu überwinden, den ewigen Feind des ewigen Lebewesens, nämlich materielle Wünsche, die einen, ohne dass man es merkt, festketten an eine bestimmte Art des Lebens. Es heißt so schön, dass Yoga dazu bestimmt, mit Yoga meint man das Mittel, durch das der Geist, der immer denkt und denkt und denkt und denkt, der Freund wird, statt der Feind zu bleiben. Der Geist, dieses Reservoir, in dem sich die Wünsche ständig ansammeln, soll durch Yoga zum Freund gemacht werden. Das heißt, man soll in der Lage sein, nicht von seinen Wünschen beherrscht zu werden, sondern seine Wünsche zu beherrschen. Dies bringt uns in einen interessanten, in ein interessantes Thema, was ich schon einmal, glaube ich, in Köln erklärt habe. Es ist jedoch so wichtig, dass es noch einmal euer ganzes Interesse verdient. Dieses Thema sind die Sanskaras, die Eindrücke, die wir alle in unserem Bewusstsein haben und die unsere Denken und unsere Wünschen bestimmen. Ihr könnt euch das Bewusstsein mit einer Schallplatte vorstellen, also mit einer Schallplatte vergleichen, in die Rillen eingegraben sind, nämlich die Eindrücke, die dort drin sind. Kindheitseindrücke, Jugendeindrücke, Studienzeiteindrücke, erste Romanze-Eindrücke, Eindrücke der verschiedensten Art. Der Geist nun, oder das Denken, der Verstand, ist wie der Kopf eines Plattenspielers, der in die Rillen geht, in die Eindrücke geht, und das widerspielt, was dort vorhanden ist. Euer Denken wird also immer wieder gezwungen sein, das wiederzugeben oder das als Inhalt zu reflektieren, was als Eindrücke in eurem Leben gemacht worden ist. Nun, das Interessante ist, was hier das Konzept von Sanskaras der modernen Psychologie voraus hat, ist, dass diese Eindrücke nicht nur gemacht wurden in einem Leben, sondern in unseren zahlreichen materiellen Existenzen, die vor diesem kurzen Abschnitt in der Zeit liegen, auf das wir das Etikett Geburt und Tod kleben. Also die kurze Zeit und Dauer unseres physischen Körpers. Sanskaras nehmen wir sozusagen als kosmisches Gepäck, als unser Luggage, also die Eindrücke, nehmen wir als unsere Eindrücke nicht nur aus frühester Kindheit mit, sondern aus unserem Dasein vor dem Beginn dieses Körpers. Und wir werden die Eindrücke, die wir in diesem Leben machen, mitnehmen und mit ihnen hindurch durch das Tor des Todes spazieren, schwer bepackt, und aufs Neue in ein neues physisches Dasein mitnehmen. Nun, diese Eindrücke oder Sanskaras sind so tief und so stark, dass ein Mensch, selbst wenn er versucht, sich zu verändern, das nicht tun kann. Denn die Eindrücke, die Gesamtsumme dieser Eindrücke formen das, was wir in unserem Ausdruck, in unserer westlichen Sprache als Natur bezeichnen, was Kant als das So-Sein benannte, oder was in Sanskrit eben als Swabhava, die eigene Gemütsstimmung. Bhava heißt so viel wie Stimmung, die Haltung, das eben dieses so sein könnte man nach Kant sagen. Diese Eindrücke sind so zwingend wie die Rillen in einer Platte. Das geht immer wieder, das die gleiche Melodie. Kontrollier, genieß, life after life after life. Das ist unser Dilemma im materiellen Dasein. Wir möchten sehr gerne frei sein. So lange, wie es uns jedoch nicht genießt, gelingt, die Eindrücke zu verändern, die in uns sind. Denn unsere gut gemeinten, energievollen Bemühungen, wie die Bemühungen eines Satelliten, der nicht der Erdanziehungskraft entgehen kann. Die Menschen heutzutage versuchen so vieles. Die gehen in dieses Seminar, dieses Persönlichkeitstransformations-Experience-Seminar. Sie gehen hin, machen lange Reisen. Sie klettern auf hohe Berge, wo sie Fasten 14 Tage verbringen. Leben unter Pygmäen und dann Gürteln, Chinesenurlaub. Aber solange sie nicht die Eindrücke verändern, wird es nicht möglich für sie sein, den Geist zu ihrem Freund zu machen. Und er wird immer wieder von der gleichen Melodie des materiellen Daseins bestimmt werden, nämlich diesen unbändigen materiellen Wünschen, die nicht zufriedengestellt werden können. So, ich möchte gerne heute ein bisschen über Möglichkeiten sprechen, diese Eindrücke zu verändern und somit das Leben nachhaltig zu verändern. Und zwar in Form einer Vorlesung, wie ich sie ganz selten gebe. Ich habe ein bisschen nachgedacht, wie ich heute zu euch sprechen kann. Ich möchte heute einen ganz anderen Stil nehmen, als ihr ihn gewohnt seid, aber einen sehr klassischen Stil und sehr traditionellen Stil. Es ist eine kleine Art von Experiment für mich und ich lade euch herzlich ein, daran teilzunehmen. Ich möchte euch, wie es in Indien der Fall ist, Philosophie heute in Form einer Erzählung vermitteln und euch an einem bestimmten Punkt involvieren in diese Erzählung. Keine Angst, wir werden kein Gruppenspiel spielen müssen oder irgendetwas Ungewohntes tun, was uns vielleicht auffordert, etwas zu tun, wozu wir nicht eingerichtet sind oder uns nicht gerade darauf eingestellt haben. Ist alles im Erzählstil enthalten. Ich möchte euch nämlich diesen sehr wichtigen Punkt einfach nahe bringen, und zwar ganz nahe in die Richtung eurer Herzgegend. Und mal sehen, ob es mir gelingt. Es ist eine Bemühung und wir wollen mal sehen, wie ihr, ob ihr etwas davon mit nach Hause nehmt und es euch weiterbringt. Ich möchte euch nämlich gerne den Hintergrund geben von einer Transformation. Die Bhagavad Gita ist eigentlich nichts anderes als die Geschichte einer erstaunlichen Transformation. Arjuna, der Zuhörer der Bhagavad Gita, ist zu Beginn der Bhagavad Gita einer völlig anderen Meinung als am Ende der Bhagavad Gita. Innerhalb dieser Bhagavad Gita passiert also etwas. Eine Lernsituation. Nicht nur, dass Krishna mit dem Zeigestock und der Tafel in einem akademischen Rahmen etwas erklärt, sondern er tut seinen Schüler in eine bestimmte Situation hinein. Und als Arjuna durch diese Situation hindurchgegangen ist, hat er Erfahrungen gemacht, die so tiefe Eindrücke in ihm hinterlassen haben, dass er sein vorheriges Konzept, sein vorheriges, ich will es mal ruhig psychologisch ausdrücken, Muster aufgibt und eine andere Handlungsweise aufnimmt, als er hätte tun können. Und es ist interessant zu sehen, dass diese Lernsituation schon vor der Bhagavad Gita beginnt. Ja, Birgit?
Wäre das dann die neue
Schallplatte? Ja, das wäre die neue Schallplatte. Ja. So. Und ich möchte euch gerne erzählen, was zur Bhagavad Gita alles hingeführt hat, was in der Bhagavad Gita geschah, außer dieser Wissensvermittlung, und was da also diese neue, den neuen Druck der Schallplatte, die neue Produktion des neuen Bewusstseins veranlasst hat, in der aufrichtigen Hoffnung, dass ihr eben daraus Impulse oder Inspiration aufnehmen könnt und Ähnliches in eurem Leben nachvollziehen könnt. Das ist also das Grundthema, der Rahmen, in dem wir heute uns versammelt haben. So, let us see. Lasst uns sehen, ob ich die Erwartungen, die jetzt natürlich sehr hoch gestellt sind, mit so einer Vorankündigung auch zufriedenstellen kann. Das müssen wir ja sehen. Also ich kann es ja nur demütig versuchen. Also, lasst uns mal zu Anfang anfangen. Arjuna hatte vier Brüder. Zusammen waren sie bekannt als die Panch Pandavas, die fünf Pandavas. Diese fünf Pandavas waren Söhne des Kaisers Pandu. Pandu jedoch, ihr Vater, der diese Prinzen zurückgelassen hatte, verstarb schon sehr, sehr früh. Sie wurden also groß ohne einen Vater. Nun, die Pandavas waren außergewöhnliche Persönlichkeiten. Yudhishthira war gezeugt worden mit seiner Mutter Kunti von Dharmaraj, dem Gott der Gerechtigkeit und dem Gott des Todes. Das ist die gleiche Person. Gerechtigkeit und Tod ist die gleiche Person. Arjuna hatte die gleiche Mutter wie auch sein Bruder Kunti, aber einen anderen Vater. Seht, der Vater Pandu war zeugungsunfähig. Auf ihm lastete der Fluch, wenn er zur Zeugung gehen würde, dann würde sein Kopf in Stücke zerbrechen, eine Gehirnfraktur würde er bekommen. Und deswegen er wünschte sich aber Kinder, und deswegen wurde seine Frau von diesen machtvollen, universalen Devatas oder diesen großen Persönlichkeiten, die über Gerechtigkeit und die Verwaltung des Universums walten, gezeugt. Arjuna wurde von Indra gezeugt, dem gewaltigen Regenten des Universums. Wir in unserem westlichen Denken sehen das Universum bestenfalls oder vielleicht als ein, sagen wir mal, als ein Ort, in dem verschiedene kosmische Kräfte walten, oder noch zeitgemäßer ausgedrückt, Naturgesetze auftreten. Die Vedas jedoch sehen das Universum als ein intelligentes Universum, in dem nicht unpersönliche Kräfte oder Gesetze wirken, sondern diese Gesetze, dem wird ein persönlicher Attribut zugeteilt. Also Indra, der Kaiser des Universums, Dharmaraj, der Devata über Gerechtigkeit und so weiter und so fort. So, die fünf Pandavas, die also hervorragende Ursachen hatten, also die hervorragende Väter hatten, Cousins, die sogenannten Kus. Und diese Cousins waren 100 an der Zahl. Der Führer der Kurus war Duryodhana, der ein fürchterlicher Schurke war. Als er geboren wurde, heulte er wie ein Schakal. Sodass die Mutter also Herzpalpitation bekam und Orientierungsschwierigkeiten hatte. Die Weisen, die das hörten, sagten zu dem Vater Dhritarashtra: Also, wenn dir das Leben des Planeten lieb ist, dann bringst du diesen Sohn, der wie der Auswurf einer Pestkranken ist, also ansteckend gefährlich, sofort um. Aber Dhritarashtra, das war der Bruder von Pandu, konnte aus väterlicher Zuneigung nicht den Rat befolgen. Man kann das auch irgendwie verstehen. Er war nicht in der Lage dazu. So, es war nun so, dass die fünf Pandavas die rechtmäßigen Erbe waren nach Pandu, um das Königreich zu übernehmen. Doch als Pandu früh verstarb, waren sie noch jung, und so verwaltete Dhritarashtra, der Vater dieser 100 Söhne, anstatt der Pandavas das Königreich. Es war aber beschlossen, dass, so wie die Pandavas alt genug waren, sie das Königreich des Vaters übernehmen sollten. Allerdings gab es hier Schwierigkeiten, denn als Dhritarashtra, der Bruder Pandus, seinen jungen Neffen, die alt genug geworden waren, das Königreich geben sollte, sagte er: Es ist unmöglich, ich liebe meinen Sohn so sehr, den Duryodhana mit dem Gebrüll eines Esels. Er wurde also ein schön aussehendes Monster, könnte man sagen. Ich kann es nicht. Mein Blut ruft danach, meinen Sohn zufriedenzustellen. Meine Intelligenz sagt mir, ich muss das Königreich den Pandavas geben. Aber das Blut ist stärker als die Intelligenz. Das war Dhritarashtras Standpunkt. So wurde also Duryodhana der König, der jedoch in ständiger Angst lebte, dass eines Tages die fünf Pandavas das Königreich von ihm zurückfordern würden. Deswegen machte Duryodhana einen Trick. Er rief die Pandavas zu einem Würfelspiel, in dem mit gezinkten Würfeln gespielt wurden, und in dem immer höhere Einsätze gefordert wurden, bis schließlich die Pandavas alles verloren, ihr Königreich, ihre Frau und sogar ihre Freiheit. Alles, was die Pandavas zum Schluss noch hatten, war ihr Atem. Und selbst das wurde schwierig gemacht, indem Duryodhan sich nicht zufrieden geben konnte mit der Demütigung seiner Neffen und sie noch einmal herausforderte und ihnen dann sagte, gut, ihr habt verloren, ihr müsst jetzt für 13 Jahre in den Wald gehen. Vorher hat er, also das war wild, hat er die Frau der Pandavas, die wurde dann verloren und dann versuchte man, um die Pandavas zu demütigen, Draupadi tatsächlich in der Versammlung zu strippen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck könnt, es kommt aus dem Red Light District in Köln, also sie zu entkleiden, in aller Öffentlichkeit. Draupadi, die wie die Glücksgöttin selber aussah. So, es ist sehr moving. Die Pandavas mussten also für 14 Jahre im Wald bleiben. Nur in diesen 14 Jahren gab es ein Ereignis, was ich euch hier gerne erzählen möchte und was euch verstehen lässt, wie Arjuna geprägt wurde. Arjuna hatte als Prinz natürlich materielle Wünsche gehabt. Er wollte das Königreich seines Vaters übernehmen. Er war sehr, sehr böse auf Duryodhan, der mit hinterhältigen Methoden sie um das Königreich gebracht hatte und sie dann vor der Weltöffentlichkeit gedemütigt hatte, der die Frau entkleiden wollte und der sie dann schließlich noch in den Wald in die Verbannung schickte. Er war sehr, sehr materiell motiviert. Es sollte jedoch noch schlimmer kommen. Und das möchte ich euch gerne erzählen und dann komme ich gleich zur Bhagavad Gita hin. Eines Tages fühlten sich die Pandavas, die fünf Pandavas, sehr, sehr durstig. Und sie taten alles zusammen, sie waren Brüder. Sie schickten den Jüngsten los, er sollte Wasser holen, damit der Durst der Brüder gestillt wurde. Und wer war der Jüngste nochmal? Sahadev oder Nakula? Sahadev kam nach einigem Suchen zu einem See, einem wunderschönen See, und wollte trinken. Beugte sich nieder zum Trinken, da hörte er plötzlich eine nicht verkörperte Stimme sagen, Halt! Dieser See gehört mir. Bevor du trinken kannst, musst du einige Fragen beantworten. Sahadev war sehr durstig. So wie in der Gero Steiner Sprudelreklame. Wo einer so kommt. War wirklich durstig. Und er schaute, wer ist da, der mich fragt? Hätten wir sicherlich auch getan. Es war eine Akash, eine nicht verkörperte Stimme, die aus dem Akash, aus der Luft, aus dem Äther sogar kam. Und er sah keinen, dachte, das ist mir jetzt zu esoterisch, ich habe jetzt ein ganz physikalisches Problem, ich muss was trinken. Und trank und fiel auf der Stelle tot um. Die vier Brüder warteten, wann kommt jetzt Sahadev mit dem Wasser? Vielleicht hat er sich verlaufen oder vielleicht ist er müde geworden. Sie schickten den zweitjüngsten, Nakula. Nakula kam zum gleichen See und sah da seinen Bruder tot liegen. Erstmal was trinken, sagte er sich. Er war auch durstig und wollte trinken. Als er die gleiche Stimme hörte, versuchte ihren Ursprung ausfindig zu machen und natürlich trank, ohne drauf zu achten und auch auf der Stelle tot umfiel. So ging es allen Brüdern, einer nach dem anderen, die Blüte der Menschheit, wurden dorthin geschickt, sahen die anderen Brüder tot daliegen, fühlten sich aber so durstig, dass sie gierig versuchten zu trinken. Bis schließlich Yudhishthira, der Älteste, kam, an den See des Todes kam. Er schaute und was ihn zuerst wunderte war, also er war erstmal überwältigt von Kummer, aber was ihn dann wunderte war, dass es keine Spuren des Kampfes gab. Er schaute dann in das Wasser hinein und sah Fische drin schwimmen, also es konnte auch nicht vergiftet sein. Das wunderte ihn. Er wollte mit zerbrochenem Herzen trinken. Da hörte er die Stimme, halt Yudhishthira. Trinke nicht, dieser See ist mein Eigentum. Ich möchte, dass du erst Fragen von mir beantwortest. Er war jetzt gepeinigt von Durst, aber noch mehr von dem Durst der Trennung nach seinen Brüdern. Also Trennung von seinen Brüdern. Trotzdem hielt er inne und fragte, willst du dich nicht erstmal zu erkennen geben, Grausamer? Nein, sagte die Stimme, du wirst meinen Anblick nicht ertragen können. Beantworte meine Fragen, dann wollen wir weitersehen. Yudhishthira sagte, was heißt das, wollen wir weitersehen? Ich will nichts mehr sehen von dieser Welt. Meine Brüder sind gestorben. Du hast meine Brüder getötet. Well, sagte die Stimme, wenn du meine Fragen zufriedenstellend beantwortest, werde ich einem deiner Brüder das Leben zurückgeben. Also das sind Preisfragen. Oh, sagte Yudhishthira, gut, was sind das für Fragen? Und weil ich mir das dann besser merken konnte, diese Fragen mal ein paar davon aufgeschrieben. Es sind ungefähr 64. Und ich möchte euch gerne diese Fragen stellen. Mal sehen, ob ihr die Antwort wisst. Stellt euch die Situation vor. Ihr seid am See des Todes. Es geht um euer Leben. Ihr müsst was zu trinken haben, um zu überleben. Und die liebsten Personen, das Leben auch von einem sehr lieben Menschen ist davon abhängig. Also, was ist schneller als der Wind? Diejenigen, die es wissen, bitte nicht die Spannung aus dem Raum nehmen und es sagen. Shiva.
Kannst du vorstellen, vielleicht die Gedanken?
Ja! Vollen Punkt, Shiva. Das sagt auch Yudhishthira. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was, so fragte die Stimme, muss man aufgeben, um liebenswürdig zu werden? Nochmal. Was muss man aufgeben, um liebenswürdig zu werden? Also was steht sozusagen dazwischen, dass wir nicht liebenswürdig sind? Caro sagt, das falsche Ego. Well, du bist auf der richtigen Spur, Karl. Du kriegst einen halben Punkt. Kann man schon mit zufrieden sein, nicht? Was ist aber gerade die Manifestation des falschen Egos?
Nein.
Die also so heavy ist, so störend ist, dass man also überhaupt das Gegenteil von Liebenswürdigkeit ist. David sagt Neid. Sehr gut. Sehr gut. Vollen Punkt. Vollen Punkt, allerdings mit Hilfestellung. Ja. So, Stolz muss man aufgeben, um liebenswürdig zu werden. So. Was ist zahlreicher als Gras? Sorry, ich sollte das nicht so genießen. Ich weiß das ja und ich freue mich deswegen. Ich sollte das. Was? Sehr gut. Wer war das? Hallo Rana, vollen Punkt. Ohne Hilfestellung und alles. Jetzt kommt aber die härteste Frage. Nachdem Yudhishthira alles richtig beantwortet hatte, es waren auch ein paar sehr schwierige da, also die, nächstes Mal werde ich die auch mitbringen, also das ging zu schnell bei euch, ihr wart zu gut. Jetzt kommt aber wirklich die schwierigste Frage, jetzt müsst ihr euch wirklich, er hatte alles beantwortet und die Stimme sagte, gut, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dir, aber jetzt kommt die letzte Frage. Und die Frage, um die Frage zu lösen, muss man von der Identität des unbekannten Fragenden eine kleine Vorstellung haben. Also dann geht es am einfachsten. Das ist also die Hilfe, die ich euch anbieten kann. Was ist das Wunderbarste in der Welt?
Liebe.
Das ist schon etwas sehr, eine sehr gute Antwort. Also ja, Liebe. Aber das ist noch nicht die Antwort, die wir suchen. Liebe ist schon was Wunderbares, das stimmt. Also da ist schon eine unglaubliche Kraft dahinter. Nicht? Und sie geht auch unglaublich schwer zu verstehende Wege, bis sie ihr Ziel erreicht. Ja, das Wunderbarste in der Welt ist das Bewusstsein, ist auch etwas sehr Wunderbares, das stimmt, das kann man sagen. Aber auch hier muss ich euch zwar, ich möchte euch ermutigen, aber ihr habt nicht die richtige Antwort gefunden. Das ist wirklich schwierig. Denk bitte nochmal an die, du kennst die Antwort. Na, das zählt nicht, Annewale. Das kann jeder. Wir suchen, du bist mir nicht böse, wir müssen ein bisschen die Zuhörer involvieren. Wer könnte denn überhaupt diese Persönlichkeit jetzt sein? Ist vielleicht nicht gut, so viel zu spekulieren, sonst wird unser Geist ganz agitiert plötzlich. Es ist sehr schwierig, also... Es ist wirklich sehr schwierig. Yudhishthira sagte folgendes. Ich nehme sogar an, man kann das auf verschiedene Weise beantworten. Yudhishthira sagte, das Wunderbarste in dieser Welt ist, ihr müsst verstehen, der stand da vor den toten Brüdern und er fragte sich, wer hat das gemacht? Das Wunderbarste in dieser Welt ist, obwohl jeder sieht, dass alle Lebewesen permanent in das Haus des Todes gehen und nicht wieder zurückkehren, glaubt doch jeder und handelt so, als würde er ewig in dieser Welt leben. Keiner macht sich Gedanken darüber, dass ich nur noch ein paar Tage habe oder eine begrenzte Zeit habe und die richtig nutze. Das ist das Wunderbarste in dieser Welt. Als er das sagte, kam die Stimme. Wunderbar! Wie konntest du diese Antwort geben? Das ist genau richtig. Aber ich habe jetzt noch eine Frage, eine Zusatzfrage. Wo kann man Wahrheit finden? Auch eine gute Frage. Und ich sag mal gleich Yudhishthiras Antwort. Er sagte, man kann Wahrheit nicht finden in den unterschiedlichen Ansichten der Weisen, der weisen Philosophen. Ein Philosoph ist nämlich erst dann ein Philosoph, wenn er etwas sagt, was sich von dem von anderen unterscheidet. Sonst wird er nicht ernst genommen. Man kann die Wahrheit nicht einmal finden in den sich zum Teil widersprechenden Vedas. Man kann die Wahrheit nur finden in den Herzen der desverwirklichten Seelen. Mahajanayena Gathasapanta. Darum oder deshalb lasst uns dem Pfade der Selbstverwirklichten folgen. Das war Yudhishthiras Antwort. Wunderbar, sagte die. Es kam wie ein Donnerschlag, dieses Wunderbar. Bellissimo, also, sorry, das ist nicht so, sorry, also nicht genau so, das ist nicht nötig, so plötzlich für die. Und die Persönlichkeit offenbarte sich. Es kam zuerst ein rot glühender Kopf aus dem See heraus, mit Augen, die starrten wie Kohle. Und plötzlich wandelte sich diese Erscheinungsform in einen sehr gütig dreinblickenden weiße Persönlichkeit, also weiß gekleidete Persönlichkeit.
Was soll man
den Brüdern willst du lebendig wieder zurückhaben? Yudhishthira sagte, ich möchte Sahadev zurückhaben. Ich sagte, Dharmaraj, wieso denn Sahadev? Das ist der Jüngste. Willst du nicht lieber Arjuna haben? Den gewaltigen Krieger, der dir helfen kann, dein Königreich zurückzukriegen? Oder nicht lieber Bhima, der so stark ist wie 10.000 Elefanten? Warum die Jüngsten? Und Yudhishthira sagte, ich habe zwei Brüder, Arjuna und Bhima, die von meiner Mutter Kunti kommen. Aber ich habe auch eine zweite Mutter. Mein Vater hatte zwei Frauen, die Zwillinge Sahadev und Nakula in die Welt gebracht hatten. Und meiner zweiten Mutter zuliebe, Matri, will ich, dass eines ihrer Kinder leben möge. Denn ich bin schon als Sohn Kuntis da. Oh, sagte damals, jetzt bin ich ja direkt gerührt über deine tugendhaften Eigenschaften. Also alle deine Brüder mögen leben. Darauf kehrten alle die vier Pandavas wieder zum Leben zurück. Und sie wachten auf, wie jemand von einer längeren Rast aufwacht. Hat völlig vergessen, was vorher war. Und Dharmaraj sagte, du, ich will dir noch eine Segnung geben, frag mich um irgendwas, du bist so fantastisch in deinen Eigenschaften. Ja, sagte Yudhishthira, dann wünsche ich mir, dass du mir hilfst, meine sechs Feinde zu bezwingen. Und sagte Dharmaraj, wer ist das? Duryodhana wahrscheinlich, der dich um das Königreich gebracht hat. Oder sein blinder Vater, der auch spirituell blind ist, Dhritarashtra, dein Onkel. Nein, sagte Yudhishthira, die sind nicht so schlimm wie meine sechs Feinde. Lust, Neid, Gier, Illusion, Verrücktheit und Zorn. Sagte Dharmaraj, also du bist so nobel, du hast bereits diese sechs Feinde bezwungen. Ich kann dir keine Segnung geben. frag um etwas anderes. Also die Segnung brauchst du nicht erst zu haben. Dann kam es durch eine Serie von Zwischenfällen dazu, dass die fünf Pandavas schließlich auf dem Schlachtfeld standen, und zwar in der Schlachtformation, die gegen die Kurus waren. Es war ein Bruderkrieg, eine Familienfehde, die auf Kurukshetra ausgetragen werden sollte. Kurukshetra ist ein heiliger Ort, ein Pilgerort, den man heute noch sehen kann. Ich hatte euch schon ein bisschen erzählt von meiner Reise dorthin, vor ein, vor 2 Wochen. Man sieht dort wunderschöne Seen, meilenweite Seen, die schon immer da gewesen waren. Das heißt, Brahma, der Weltenschöpfer, hat an diesem See, dem Brahma-Kund, das erste Yagya gemacht, das Opferfeuer entfacht. Nun, ihr müsst so sehen, Krishna war auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra gegenwärtig. Er war der Wagenlenker von seinem Devotee Arjuna. Vorher, vor der Schlacht, gab es einen interessanten Zwischenfall. Duryodhana und Arjuna kamen gleichzeitig zu Krishna und sahen, wie Krishna auf dem Bett schlief. Also sie kamen an, als er schlief. Und Duryodhana setzte sich sofort ans Kopfende von Krishna und Arjuna ans Fußende. Das hatte einen bestimmten Sinn, denn beide waren gekommen, um in dieser Schlacht Krishna um seine Mithilfe zu bitten. Und es ist so, wenn man aufwacht, also ein bisschen Kultur jetzt für euch, wenn jemand aufwacht, von dem man was will, der Erste, den er dann sieht, der hat den ersten Wunsch frei. Also angenommen, wir kämen zu Vajendra Kumar, wenn er rastet, und wir wollen von ihm, Vajendra, bitte mach den Tempel, und ein anderer will die Küche, das Vajendra, die Küche, das ist ein handwerklich geschickter Devotee. Wenn Vajendra aufwacht und er sieht den, der mit der Küche kommt, also die Küche anliegen hat, dann muss er die Küche zuerst machen, wenn das die Situation ist. So. Duryodhana dachte, Krishna schaut ihn zuerst an, deswegen setzte er sich ans Kopfende. Und Arjuna nahm die demütige Haltung eines Devotis ein und fühlte sich am wohlsten bei den Füßen des Herrn. Krishna nun schaute, als er aufwachte, zuerst zu seinen Füßen hin. Warum, weiß ich auch nicht. Und sah Arjuna dort. Und dann schaute er an die Kopf. Als Kopfende und sah Duryodhana und sagte, ah, Arjuna und Duryodhana, was kann ich für euch tun? Ihr wollt doch bestimmt etwas von mir. Arjuna war der Erste, den ich sah, er hat den ersten Wunsch frei. Ja, sagte Arjuna, ich bin aus dem gleichen Grunde hier wie Duryodhana. Ich möchte deine Unterstützung in der Schlacht, die uns bevorsteht. Ja, sagte Krishna, was möchtest du? Ich gebe Folgendes bekannt. Die eine Seite kann meine Schlachtformation haben, die unbezwingbar ist, und die andere Seite kann mich haben. Aber wenn ich auf dieser Seite bin, werde ich nicht die Waffen anrühren. Ich werde keine Waffe anrühren. Ich bin waffenlos und praktiziere Ahimsa. Tja, sagte Arjuna, das ist für mich überhaupt keine Frage. Ich möchte gerne dich haben. Und Duryodhana sagte, ein Glück. Ich war nämlich gekommen wegen der Soldaten. Und jetzt werde ich sagen, ich werde deine Soldaten haben und diese Pandavas in Sandelholz zermalmen. War immer ein bisschen ausfällig, der Duryodhana. So kam denn diese Schlacht so zustande. Die Pandavas auf der einen Seite, Duryodhana auf der anderen Seite. Krishna, also Arjuna sagte dann zu Krishna, Krishna, bitte bring jetzt meinen Wagen zwischen die Schlacht rein. Ich will gerne sehen, wer sich versammelt hat, denn Krishna war ja als Wagenlenker da, nicht als Kämpfer, nur als Wagenlenker. Und das ist die Szene, können wir so sehen hier, seht ihr? Hier sind 2 Schlachtreihen, die sich in Kurukshetra versammelt haben, und hier eine, kann man sehen, eine Streitwagen. Die, die es nicht sehen können, können es mit dem Auge der Imagination sehen. Das ist auch viel schöner, immer. So. Jetzt muss ich ein bisschen schneller machen. der Mitte der Schlacht, des Schlachtfeldes, kriegt Arjuna plötzlich einen Babbel. Er will nicht kämpfen. Sie verließen ihn. Sein Mund trocknet aus, der Bogen entgleitet seine Hand. Er kann nicht kämpfen. Und er sagt zu Arjuna, er sagt zu Krishna, Krishna, ich habe meine Lehrer auf der anderen Seite gesehen. Ich habe meine Verwandten auf der anderen Seite gesehen. Ich will nicht kämpfen. Lieber Krishna, ich gehe in den Wald zum Meditieren. Ich werde ein Mönch, ein Hare Krishna. Ich werde aber nicht kämpfen. Warum sollte ich die Grausamkeiten, die mir angetan worden sind, mit Grausamkeiten rächen? Das ist nicht spirituell. Das ist nicht weise. Wie kann man hoffen, Unwissenheit durch eine unwissende Maßnahme zu beseitigen? Arjuna war der General. Er konnte es alleine mit einer ganzen Schlachtformation aufnehmen. Er war sehr powerful. Er hatte göttliche Astras erworben. Und er wollte nicht kämpfen. So Krishna lächelte da auf der Mitte der Schlacht, Schlachtfeldes, und sagte, Arjuna, du musst ein paar Dinge noch wissen. Du redest wie ein Weiser, aber im Grunde bist du ein entsetzlicher Doofkopf. Und als Arjuna das hörte, bekam er einen ontologischen Zusammenbruch, also die Seinsfragen kamen so hoch in ihm, dass er einfach fertig war und sagte, gut, anscheinend muss ich noch was wissen, also sag es mir. Ich bin jetzt dein Schüler und eine dir ergebene Seele. Ich sehe eindeutig, dass wir in unserer alten Beziehung nicht weiterkommen, wo ich dich als mein Freund sehe. Und ich muss jetzt von dir als Schüler unterwiesen werden. Sag mir, was ich tun soll. Und daraufhin fängt Krishna mit den Unterweisungen der Bhagavad Gita an. Er erzählt Arjuna von der Ewigkeit der Seele. Er sagt, genauso wie sie von, wie wir von Kindheit zu Jugend und zu Alter gehen, genauso wie wir ein altes Hemd ablegen und ein neues anziehen, gehen wir durch die verschiedenen Phasen unseres physischen Daseins hindurch. Er spricht davon, dass man sich durch seine Tätigkeiten erheben sollte auf die Ebene der Ewigkeit. Er spricht vom Amrita Putra, dem Kind der Ewigkeit, der Seele, die ein ewiges Teil Gottes ist. Er spricht über verschiedene Methoden des Yoga und empfiehlt schließlich Bhakti Yoga. Er sagt, von allen Yogis ist derjenige der Größte, der mit mir ständig verbunden ist. Solch ein Yogi ist größer als derjenige, der gute Tätigkeiten tut. Solch ein Yogi ist größer als derjenige, der Wissen erwirbt, der Empiriker. Er befindet sich nämlich nicht mehr unter der Kontrolle Mayas, der materiellen Energie, sondern Devim Prakritim Ashrita. Er ist unter der Führung meiner inneren Kraft. So, Arjuna sagt, das ist gut, was du sagst, aber da ist eine Voraussetzung da. Dein Lehrgebäude steht auf einer Voraussetzung, nämlich, dass du Gott bist. Ich habe nicht so große Zweifel daran, sagt er. Aber könntest du bitte das klar machen, dass du Gott bist? Könntest du das bitte zeigen? Es ist nicht so sehr für mich. Arjuna entschuldigt sich ein bisschen. Ihm ist diese Frage wirklich ein bisschen unangenehm. Es ist nicht so sehr für mich, aber für die Menschen nach mir. Und Arjuna, sieht man, die Bhagavad Gita hat auch verschiedene Ebenen. Wir verstehen dies, dass die Bhagavad Gita und alles, was dafür kommt, ein göttliches Lila ist und dass Krishna die Dramaturgie geschrieben hat dazu. Die Kommentatoren sagen, dass hier Krishna eine Situation schafft, die ein für alle Mal den Standard Gottes festsetzt. Falls einer kommt, sagen wir, Garo, kommt und sagt, ich bin ein Avatar Gottes und er macht ein paar mystische Dinge, die wir uns nicht erklären können, wie dass er plötzlich das Haus auf dem Finger hält und 20 Kilogramm Prasadam auf isst. Nicht? So, kannst du das bitte jetzt mal zeigen? Kannst du das mal klar machen? So, Krishna lächelt an dieser Stelle und er sagt, Will, du hast nicht die Augen, es zu sehen. Aber ich werde dir die Augen dazu geben. Ich habe einmal eine Inkarnation Gottes getroffen, die immer gesagt hat, sie sei 8 Jahre alt, aber es kam dann später raus, dass sie 35 Jahre alt war. Und sie bekam dann später eine Torte ins Gesicht geworfen von einem desillusionierten Anhänger. Der ist jetzt nicht mehr bekannt, also nicht mehr berühmt. Also es gab mal eine Zeit, viele Inkarnationen Gottes. Und die Frage war dann an ihn, kannst du bitte mal zeigen, dass du Gott bist? Ja, sagte er, hast du es noch nicht gesehen? Nö, noch nicht. Tja, du hast nicht die Augen dazu. So, Krishna sagt hier auch, du hast nicht die Augen, aber ich werde sie dir geben. Und dann, plötzlich, manifestiert er die Virat Rupa. Das ist jetzt etwas, was man nicht bildlich darstellen kann. In dieser Virat Rupa sieht Arjuna, obwohl er sich an einem Standort befindet, das ganze Universum gegenwärtig. Mit allem Erscheinungsformen. Er sieht Zeit, er sieht die Elemente in ihrem Unmanifestierten, er sieht die 14 Planetensysteme, alle auf einmal. Er sieht sich selber und die Kutsche. Und er hört, wie die Devatas Lobpreisung ausbrechen. Er sieht Vyasadev, den großen Weisen, die er sieht. Später schreibt Vyasadev über diesen Darshan der universalen Form. In großen Schriften der Menschheit wird diese Offenbarung der universalen Form diskutiert. Es hat also nicht nur Arjuna gesehen, es war nicht eine subjektive religiöse Wahrnehmung, sondern etwas, was viele registrieren und sehen konnten. Und so wird schließlich, das ist das Arjuna überzeugt. Die Gita endet damit, dass er sich hingibt und bereit ist, als ein Instrument Krishnas zu handeln. Nicht? Er gibt sein eigenes Ego, seine eigenen Pläne, seine eigenen Wünsche und Wahrnehmungen auf. Die Transfen, die Nadel springt aus den Rillen, den alten Rillen sozusagen, nicht? Und er wird ein Instrument in den Händen Krishnas gibt sich Krishna als eine ergebene Seele hin. Nun, es ist ein bisschen spät geworden. Ja, klar, das habe ich mir schon gedacht, wenn ich einmal anfange. Ich möchte es jetzt zu Ende bringen. Wir mögen jetzt uns fragen, wie kann ich diese Transformation miterleben? Also das heißt ja, dass ich durch die gleiche Situation durchgehen müsste wie Arjuna. Das hast du ja jetzt gesagt eben. Ja? Erstmal alles verlieren, dann ein Todsterben fast, noch obendrauf. Erinnert euch, am See des Todes. schon mit dem Wissen, dass man eine ewige Spiritualität, ist ja dann nochmal zurückgekommen, ist ja ein Reanimierter sozusagen, wenn man so will, nicht? Er ist nochmal zurückgekommen und dann spricht Krishna persönlich zu ihm auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra und schließlich dann am Ende ist er bereit und hat ein neues Platte im Bewusstsein. Also das müsste ich ja anscheinend wohl machen. David, das könnte man jetzt denken. Well, dem ist nicht so. Es gibt zwei Arten von spirituellen Fortschritt. Eins heißt Krama Mukti, die allmähliche Step-by-Step-Verwirklichung. Dieser Krama Mukti ist etwas, was über viele Geburten und Tode vor sich geht. Krishna sagt in der Bhagavad Gita dazu, Bahunam Janmanam Ante Jnanavang Mang Prapadyate. Wer nach vielen Geburten und Toten zu wirklicher Erkenntnis kommt, ist sehr rar. Es gibt solche manchmal sieht man sie. Mein spiritueller Meister sprach auch davon, dass solche großen Seelen auch in unserer Bewegung gegenwärtig sind. Das sind welche, die haben so viele Erfahrungen auch in vorangegangenen Leben gemacht, dass sie bezeichnet werden als, also es gibt einen speziellen Termin, der mir jetzt gerade nicht auf der Zunge liegt. In Deutsch weiß ich es jedoch, dass sie schon vorher so viele Erfahrungen gemacht haben, dass sie diesen Erfahrungsschatz mit sich bringen und jetzt nur noch ein Tröpfchen brauchen, um überzulaufen, sozusagen, um zu dem ursprünglichen Bewusstsein zurückzukommen. Sowas sieht man manchmal. Ich glaube, solche, die ein bisschen sensibel sind und mit Devotees zu tun haben, sehen manchmal an der Ausstrahlung von Devotees, Mensch, die sind irgendwie anders. Habt ihr das mal gemacht? Bestimmte Devotees, da weiß man, das sind jetzt ganz andere Menschen. Die sind also wirklich anders. So. Dann gibt es aber auch Satya. Satya heißt, dass man spirituelle Erfahrungen machen kann, dadurch, dass man sofort ohne, sagen wir, sehr qualifiziert zu sein, mit dem Pfad des spirituellen Wissens beginnt. Mit anderen Worten, man tappt nicht mehr so herum nach eigenen Gutdünken und verwirkliche und macht so seine eigenen Verwirklichungen und dies und das und jenes, sondern was ganz anderes setzt ein. Die Kraft Krishnas, die man durch machtvolle spirituelle Vorgänge empfängt. In der indischen Yoga-Lehre gibt es zwei Arten von Pfaden, den Affenweg und den Katzenweg. Der Affenweg ist, wo sich das kleine, schwache Äffchen festhalten muss an der starken Alten, die dann durch die Gegend galoppiert. Diejenigen von euch, die in Indien schon waren, haben das gesehen. Manchmal können sich die kleinen Äffchen nicht mehr halten und schießen dann durch die Gegend, weil die Alte so intensiv galoppiert wie Wilma Rudolphs, die Schnellläuferin, und da geht es also, gehen die verloren, nicht? Und dann gibt es den Katzenweg, da packt die starke Alte das schwache Junge und trägt es. Was ist besser? Also transporttechnisch analysiert. Natürlich der zweite Weg, weil hier kommt, ihr braucht nicht das Schwache, sich da eine akrobatische Leistung zu vollbringen, sondern das Schwache wird getragen von der Starken. So, diese machtvollen spirituellen Vorgänge, die in den Heiligen Schriften angeboten werden, sind sehr stark. Es heißt zum Beispiel, dieses Chanten des heiligen Namen Gottes, das ist so machtvoll, dass selbst ein starker, es kann mehr Sünden neutralisieren, also die Reaktion auf die karmische Reaktion annullieren, als man überhaupt in der Lage ist zu begehen. Einmal richtig chanten. Was sagt ihr nun? Und das liegt daran, dass hier eine göttliche Kraft kontaktiert wird. Krishna in Form seines heiligen Namens. So, dies ist etwas, was ich euch gerne als Schlussfolgerung mit euch also mitgeben könnte. Statt jetzt zu warten, dass man durch ein Schicksal wie das von Arjuna hindurchgeht, was ja sehr schwer ist, jetzt rein menschlich zu sehen, und dann hoffen, dass die höchste Persönlichkeit Gottes dann zur rechten Zeit da ist und anfängt zu einem zu predigen, wenn man nicht mehr weiter weiß und seinen ontologischen Zusammenbruch hat und nicht sagen kann, ich kann es nicht mehr alleine hinkriegen, nicht die Situation. Es ist besser, man nimmt den zweiten Prozess, der empfohlen wird. Hier heißt es zum Beispiel, in der Gita sagt Krishna in einer völlig schwierigen Analyse, sagte plötzlich ein Text, den ich euch gerne vorlesen möchte, der diesen zweiten Yoga-Pfad heraushebt. Anyetvevam ajananta shrutvan yebhya upasate tepi chatitarantyeva mrityum shruti parayana. Und es gibt andere, die zwar im spirituellen Wissen nicht bewandert sind, so wie wir, die aber beginnen, die höchste Person zu verehren, nachdem sie von anderen über sie gehört haben. Weil sie die Neigung haben, von Autoritäten zu hören, überwinden auch sie den Pfad von Geburt und Tod. Mit anderen Worten, statt so viele Erfahrungen zu machen, mühsam, ist es besser, man hört von autorisierten Quellen wie den Heiligen Schriften. Und wie sagt es Yudhisthira so schön? Mahajanajena gata sapanta. Deswegen sagte Yudhisthira, auf die Frage, wo ist denn Wahrheit überhaupt zu finden in dieser Welt? Man soll den Pfad der Selbstverwirklichten folgen. Das war Yudhisthiras Punkt. So, ich möchte euch deswegen einladen, euch intensiver mit dem Krishna-Bewusstsein zu befassen. Lernt aus dem Leben Arjunas, ein schwieriges Schicksal, aber dadurch, dass aber dieses Leben lernt uns etwas. Es lernt uns, wie wichtig es ist, aus unserer eigenen Befangenheit, unserem mentalen Gefängnis aufzubrechen. Und das ist möglich, am einfachsten möglich, durch den Satya-Prozess. S-A-D-H-Y-A. Satya heißt erlangen, etwas bekommen, zu Deutsch gesagt. Wo man eigentlich mit den machtvollen spirituellen Vorgängen Kontakt aufnimmt. Und das ist ein offenes Geheimnis. Fängt an mit dem Chanten. Heute hatte ich einen Gast, der mit dem Chanten begonnen hatte. Dann sollte man, vielleicht sind manche von euch mehr so intellektuelle Stelzengänger, was, das ist ja schon wieder ein böses Wort, also intellektuelle Bewanderte oder Wanderer, lest dann bitte in den Heiligen Schriften, da sind Inspirationen für euch drin, und hier sagt der Krishna, die beginnen zu hören über andere, über den spirituellen Weg, das ist ja gut, das wird ja empfohlen, nicht? Und dann Satsanga, habt Gemeinschaft mit Transzendentalisten, mit Devotees. Der Tempel hier ist etwas sehr, wie ihr seht, es wächst so, wie sagt man, organisch. Jetzt sind wir schon, jetzt sind wir doch hier oben, wo der Kopf immer so ein bisschen schräge liegt. Aber wenn ihr runtergeht, bitte geht mal nach unten, und Prajenta Kumar, das ist Prajenta, kann euch erklären, was da alles werden wird aus dem Tempel. Wir bauen da ja einen richtigen Tempel, Stuck ist schon an der Decke, kannst du gar nicht wiedererkennen, die Decke. Hat Bajendra einmal gegengehustet und dann war der Stuck da. Schaut euch das mal an, was da werden wird. Wir wollen auch eine große Zeremonie bald machen, also mal sehen, wie schnell Bajendra vorankommt. ist auch immer noch ein bisschen eine finanzielle Frage, weil man die Baumaterialien leider, die kann er noch nicht materialisieren. Das kommt vielleicht irgendwann mal die nächste Stufe über Gender, dass du so machst und hier ist Zement, wenn du Zement gibst. Dann soll halt, dann wollen wir halt Detis haben, Murtis, Krishna richtig einladen auf einem Altar. Wir wollen einen richtigen Altar bauen. Ihr könnt euch das schon angucken und sehen, wie es ist. Ich finde, wir sollten auch jemand, der ein Fotograf ist, sollten wir vielleicht einladen, jetzt Fotos zu machen, dass das für die Nachwelt erhalten bleibt, wie das mal vorher aussah, vorher und nachher.
Ne?
Habt ihr schon die ganze Zeit über?
Mhm.
Ja, sehr wichtig. Ja. Gut, ja, ich bin ans Ende gekommen und wäre jetzt. Derjenige, der befreit von Elend. Hari heißt auch, ich stehle. Stehle. Ja. Krishna stiehlt das Elend von seinen Devotees. Also in diesem, es ist so, als die, das wird berichtet, im 15. Jahrhundert kam die Inkarnation Krishnas, Chaitanya Mahaprabhu, der das Chanten der heiligen Namen verbreitete, und zwar war da eine Mondverfinsterung, und die ganzen Transzendentalisten der damaligen Zeit fingen an, den Hare Krishna Mantra spontan zu chanten, weil die Erde war ungefähr so wie eine Frau vor der Empfängnis, so aufgeregt. Nicht? Die höchste Persönlichkeit Gottes sollte auf die Erde kommen. Und das war eine unglaubliche Atmosphäre, ihr könnt euch das kaum vorstellen. Und dann fing die anderen Leute auch anzuchanten, Hare Krishna. Es muss unglaublich ekstatisch gewesen sein. Und selbst die Muslims, die sagten, jeder sagt hier Hari, Hari, Hare Krishna. Das heißt ja, ich stehle. Das ist eine Lesart. Nicht? Wir werden das auch, wie komisch, Hari, 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 Hari Krishna, Hari Krishna, waren die auch am Chanten. Die ganze Welt war am Chanten. Devatas, die unmanifestierten Wesen, also die höheren Wesen von himmlischen Planeten, erschienen. Und dann erschien Chaitanya Mahaprabhu. Aber so jetzt Hari, oder Hari, heißt, jetzt ist es auch im Sanskrit, und da ist die Bedeutung derjenige, der von Leid befreit. Der Devotee wird von Krishna, von Lord Hari, von Leid befreit. Banki Bihari gibt es, also verschiedene Namen Krishnas, die alle mit Hari enden. Mukunda Yadava Hari, Namen. So, jetzt Hare, was du im Hare Krishna Mahamantra chantest, ist eine Anredeform von Hara. Hara ist die Energie Krishnas, und wenn man sie anredet, wird es ein E, Hare, der Vokativ in Sanskrit. Aber du hast nach Hari gefragt, mit I, richtig?
Ja, aber ich glaube, es ist immer so interessant, dass es einmal Hare und einmal Hari ist.
Ja. Hari, also Hari ist ein Name mit Krishnas, Hara ist ein Name Radhas oder der Shakti Krishnas, der Energie Krishnas, und im Hare Krishna Mantra wendet man sich im Vokativ, das ist also eine grammatikalische Bildung, an diese Energie Gottes, und dann wird es zu Hare. Hare Krishna heißt, O Energie des Herrn, bitte beschäftige mich in deinem. Der von Leid befreit, nein. Nein. Na, ja, das wäre dann Hari mit I. Ja, bitte. Ja, du bist eine Religionswissenschaftlerin, du musst das genau wissen alles. Das stimmt. Dann ist es noch besser, ja. 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 Klar, es kommt. Das ist eigentlich noch in. Ja. Hare Krishna. So sollte man auch den Hare Krishna Mantra chanten, in diesem Frame of Mind, in dieser inneren Haltung. O Krishna, o Energie des Herrn, bitte beschäftige mich in deinem Dienst. Was das bedeutet, ist ja ein Ruf um Yoga, um Verbindung zu erlangen. Das ist die Haltung. Ja, gut, habt ihr noch sonst irgendwelche Fragen?
Fragen?
Yes, ja, bitte.
Sie wissen, wo ist die Grenze zwischen Schicksal,
ja,
und Entscheidung? Zum Beispiel in Arjuna. Er war ein Mensch in der Zeit von Krishna.
Mhm.
Und was ist die Schuld von anderen Menschen, dass diese nicht in solche Situation? Ich sage dir noch ein Beispiel. Zum Beispiel, ich entscheide von diesem Fenster raus, selbst rausschmeißen.
Ja.
Ist das meine Entscheidung oder mein Schicksal?
Ja.
Was ich wollte.
Wo ist die Grenze von... Das ist eine sehr gute Frage. Wo ist die Grenze von Schicksal und Entscheidung? Es gibt diese Grenze, aber sie festzustellen ist nicht immer einfach. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand aus einem Fenster springt, weil... Also das ist die Gesamtsumme von Dingen, die auf ihn eingewirkt haben. Das ist das Ergebnis, sein aus dem Fenster springen von Dingen. Seine Frau hat ihn an dem Tag verlassen. Dann ist sein Auto, was eben noch nicht versichert war, umgefahren worden, Totalschaden. Dann hat er davor einen Film gesehen, es ist so schön aus Fenstern zu springen. Dann, und so weiter und so fort. Man könnte das jetzt konstruieren, nicht? Und dann ist er psychologisch so aufgelegt, dass er eben als Gesamtsumme summarum aus dem Fenster springt. Völlig entgeistert und... weiter. Nun, und oder ist es schlechtweg das Karma aus dem Fenster zu springen? Er hat einfach im früheren Leben seinen jungen Sohn aus dem Fenster geworfen, als Experimente mit der Gravitationskraft, und jetzt hat er die karmische Reaktion dazu. Das ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. So, es gibt bestimmte Dinge, die vorbestimmt sind. Aber innerhalb dieses vorbestimmten Rahmens gibt es eine freie Entscheidungskraft. Ich möchte ein Beispiel geben, ein sehr gutes Beispiel. Stellen Sie sich bitte jemanden vor, der in Frankfurt in ein Flugzeug fährt, das nach Los Angeles fliegt. Wenn er jetzt auf dem Wege nach Los Angeles plötzlich den Wunsch bekommt, in Delhi zu landen, ist das nicht möglich, weil es ist schon vorherbestimmt, dass das Flugzeug in Los Angeles landet, also genügend der Treibstoff reicht bis dahin nur, sagen wir mal, die Flugroute ist schon festgesetzt. Ist ein Flieger einer Flugkompanie, die nur nach Los Angeles fliegt und so weiter und so fort. Alle anderen Passagiere haben auch das Ticket nach Los Angeles gesammelt. Die Stewardess sagt ihm, also Sie können jetzt nicht erwarten, dass wir nach Delhi fliegen. Das ist, hätten Sie sich vorher ausdenken müssen. Das ist jetzt Ihre Destination, Los Angeles steht fest. So, in dieser Situation die schon vorbestimmt ist, kann der Mensch jetzt jedoch frei agieren. Er kann zum Beispiel, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, völlig frustriert in das Führerkabinett, Flugzeugkabinett des Flugzeuges gehen, den Piloten selber nehmen, ihn vom Sessel runterreißen und ihn zu Boden ringen und sagen, du, ich will aber nach Delhi. Nicht? Trotzdem wird er dann ergriffen werden und wird nach Los Angeles fliegen. Oder er kann plötzlich, sagen wir, mit seinem Sitzbahn, kann er ein Gespräch anfangen über Computer und Computer Business. Und wenn sie in Los Angeles landen, dann machen sie den größten Computer Business dort auf. Wenn er allerdings zu der Handlungsmöglichkeit Nummer 1 gegriffen hat, wird er wahrscheinlich in Los Angeles abgeführt werden und erstmal in Untersuchungshaft kommen. Er wird verdächtigt sein, ein Flugzeugsaboteur oder Entführer zu sein. Also mit diesem Beispiel soll ausgedrückt werden, wie in einer Situation, in der Determinismus oder Vorherbestimmung drin ist, gleichzeitig auch Möglichkeiten sind, eine Tätigkeit zu tun, eine freie Tätigkeit auszuführen. Man hat Entscheidungsfreiheit und kann die anderen Ergebnisse, die in der Zukunft kommen, bestimmen. Wenn er geschäftliche Gespräche anfängt und vielleicht ein paar lukrative Ideen hat, ergibt sich daraus ein großes Geschäft oder er verliebt sich vielleicht im Flugzeug völlig und wird, das kann man ja alles schon bestellen, in Los Angeles mit Hochzeitsgeläut empfangen oder sowas, nicht? Oder kommt in ein Gefängnis hinein. So, wir haben gleichzeitig in unserem Leben Karma, also da ist Karma, karmische Reaktion, aber gleichzeitig auch die Freiheit, aufs Neue zu handeln und neue Reaktionen zu schaffen. Wenn alles vorherbestimmt wäre in unserem Leben, aber nicht alles, dann gäbe es keinen Sinn davon, dass heilige Schriften uns den Weg aufzeigen, aus dem materiellen Dasein hin zur spirituellen Verwirklichung. Denn dann wäre unser Leben so fest bestimmt, so fest vorherbestimmt, dass wir gar nicht in der Lage wären, diese Impulse aufzunehmen. Dann würden wir bereits vorherbestimmt sein. Zu jedem Augenblick haben wir den Zeitpunkt, zum Beispiel in dieser Vorlesung, können Sie jeden Augenblick entscheiden, entweder aufzustehen oder sitzen zu bleiben. Wenn Sie etwas essen, können Sie sich entscheiden, zu viel zu essen oder genau die richtige Menge oder zu wenig zu essen. Hast du schon Prasadam gehabt heute, Jagadish? Also hast du schon genügend?
Heute,
ja. Ja, also heute Abend schon? Noch nicht? Ach, das kommt noch. Gut. Wir haben noch einen hungrigen Gast aus Polen, zwei hungrige Gäste. Also. Er hat sich entschieden, in der Vorlesung zu bleiben und nicht zu essen. Du hättest dich aber auch anders entscheiden können. Er ist wirklich hungrig, ich weiß es, ich kenne ihn. Und Murali ist noch hungrig, noch hungriger. Also man kann nicht sagen, da war ein biologischer Zwang des Hungers, die sie gezwungen hat, jetzt zu essen und nicht sich zu entscheiden, in der Vorlesung zu bleiben. Normale Leute hätten gegessen, die haben noch nichts Richtiges gegessen, nur einen Apfel oder so heute. Also Entschuldigung, dass ich es immer so bemüht bin, so absolut klar darzustellen und auch so einfache Beispiele zu wählen. Aber ich möchte sagen, ich habe dich gesehen, Birgit, du bist sofort, ich bin sofort auch zu Ende. Es ist so, dass man... dass da eine Grenze da ist zwischen freier Entscheidung und Prädestination. Manche prädestinierten Dinge können nicht verändert werden, andere prädestinierten Dinge schon. Es gibt 5 Dinge, die absolut feststehen. Der Zeitpunkt ihres Todes, das Maß an Glück und Leid, was sie kriegen werden in diesem Leben. Sie mögen die Modalität, also die Art und Weise, wie das Glück und Leid kommt, ob nun durch einen Mercedes 593 SL oder XY oder durch eine tolle Rutsche, die sie sich in ihrem Garten aufbauen und da rutschen sie runter in einen Swimmingpool. Nicht? Sie können die Art, wie sie glücklich werden, verändern. Aber nicht das Ausmaß, die Menge, die Quantität an Glück und Leid. Nicht? Das steht schon fest. Also Tod, das Maß an Glück und Leid, ob sie eine Partnerin oder einen Partner kriegen, wer das ist, das steht auch schon fest. Und wie das läuft. Und zwei andere Dinge. Also meine Erinnerung ist im Augenblick, meine physische Erinnerung ist auch ein physischer Prozess, der ist aber auch leider nicht, bin ich nicht in Hof verbannt. Ich müsste das nachgucken. Zwei andere Dinge noch. Ja, Birgit.
Ich wollte das nur noch ergänzen.
Ja.
Ich hatte auch mal eine Formulierung gemacht und habe gesagt, man kann es tun, was man will, aber man kann nicht wollen, was man will.
Ja.
Das ist das, was du sagst mit dem Zug. Also man kann ja gar nicht vorherbestimmen, wofür man geboren ist, zu wollen oder was man überhaupt anstrebt.
Ja.
Das Ziel. Das kann man kann nur das ausführen.
Voltaire hat das gesagt, ja.
Nee,
also ist ja, hat bestimmt auch, ich kenne es von Voltaire. Aber das macht, man kann tun, was man will, sagt Birgit. Oder das zitiert Birgit irgendeinen schlauen Mann. Aber man kann nicht wollen, was man will. Es ist sehr richtig, was du sagst, Birgit, oder was der schlaue Mann gesagt hat. wusstet ihr, dass Wünsche wird angesehen, ist eine unmanifestierte karmische Reaktion. Wir nehmen Karma aus unserem vorangegangenen Leben mit. Es gibt eine manifestierte Form des Karmas, das ist unser Körper, den wir jetzt haben. Mit dem ausgefallenen Zahn. Aber dann gibt es noch nicht manifestiertes Karma. Das ist etwas, was noch nicht da ist. Das hat drei Phasen. Einmal das, was kurz vor dem Ausbruch steht. Sagen wir, einer von uns geht heute ist auf dem Nachhauseweg und findet ein Portemonnaie mit 35 Mark drin. Das ist gutes Karma. Also das steht kurz vor seiner Frucht. Das ist ja also wirklich irgendwas Gutes wieder bilden. Ja. Nichts Besonderes. Also, dann gibt es Karma, was in Form, was noch weiter entfernt ist vor der Fruchtbringung, bevor es Frucht trägt. Und dann gibt es Wünsche, die da sind. Ganz private Wünsche, die wir uns überhaupt noch nicht eingestehen wollen. Die erst so noch rauskommen. Auch Karma. Paul guckt zur Seite. Was meint er hier?